Also ich fange mit dem Himmel an, dann setze ich Gebäude oder Bäume hinten auf die Leinwand und dann setze ich das, was vorne ist, noch über diese ganze, den Himmel und die Bäume drüber. Also das heißt, ich arbeite wirklich wie ein Bildhauer. Mhm. Also ich würde mich auch als malenden Bildhauer bezeichnen.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Maler Christopher Lehmpfuhl. Hallo Christopher.
Ja, hallo Johann. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Christopher, du bist Berliner, richtig?
Ja,
gebürtig. Und malst im Außenraum an der Luft mit der Hand, richtig?
Genau.
Nicht mit der Pinsel?
Ohne Pinsel, ja.
Immer?
Seit knapp 20 Jahren erst der Fall, dass ich nur mit den Händen male. Ich habe natürlich ganz klassisch gelernt, bei Klaus Fußmann mit dem Pinsel zu malen. Ich habe dort auch studiert.
Und dann, Klaus Fußmann war Professor an der UdK.
Genau, ja. Dort habe ich...
Damals noch HDK.
HDK, ja. Genau.
Und Hochschule der Künste in Berlin.
Genau, ja. Und das war für mich einer der schönsten Abschnitte meines Lebens, muss ich sagen, diese Zeit. Bei ihm sehr viel gelernt und ich habe vor allen Dingen einen Seelenverwandten gefunden, der ähnlich an die Malerei rangeht, wie ich es mir jetzt auch so vorgestellt habe. Es gab ja damals nicht so viele Malerprofessoren, die sich mit der figurativen Malerei auseinandergesetzt haben. Ich hatte damals ja einen Mallehrer gehabt, der mich vorbereitet hat auf die Universität auch. Und der hatte gesagt, es gibt zwei Maler, die ich dir empfehlen kann, den Marwan oder den Fußmann. Und dann habe ich mir die Werke von Fußmann angeschaut und dann habe ich gedacht, das ist eine Seelenverwandtschaft. Der malt draußen vor Ort, der macht tolle Stillleben, der macht tolle Interieurs. Die Art und Weise, wie er Figuren ins Bild setzt, finde ich ganz faszinierend.
Wie du meintest, da war schon klar, dass du vor Ort, das war damals schon angelegt, also im Studium.
Ja.
Okay,
ja,
also draußen, also Plenär war schon immer dein
Plenär,
Thema.
Plenär, ja, also man kann es ja eigentlich schon sagen, es geht auf mein 8. Lebensjahr zurück, wenn ich da mal weiter ausholen darf.
Ja, unbedingt. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie du überhaupt zur Kunst gekommen bist.
Ja, das war nämlich so, dass meine Eltern mich in eine Impressionistenausstellung genommen haben. Und da waren Bilder von Monet, Pissarro, die ich ganz faszinierend fand und mich hat begeistert als Kind damals, wie die mit Farbe und Licht umgegangen sind und dass man bei naher Betrachtung wirklich eigentlich nur ein Farbenmeer entdeckt hat und das sich dann sozusagen konkretisiert hat zu einem Gegenstand mit der Entfernung. Und dann habe ich schon als Kind damals angefangen, noch mit dem Pinsel allerdings, diese impressionistischen Bilder von Monet, Pissarro zu kopieren. Und meine Eltern haben irgendwie gedacht, Mensch, das sieht doch ganz gut aus. Und dann habe ich natürlich auch noch Bilder von Van Gogh dazu genommen. Und die Bilder habe ich jetzt auch neulich nochmal wieder entdeckt. Also das sind wirklich interessante Dinge. Das sind sozusagen auch die Wurzeln meiner Malerei. Und dann habe ich dann von meinen Eltern, was sehr schön war, Malunterricht bezahlt bekommen bei Wolfgang Prehm.
Als Kind?
Als Jugendlicher, ja.
Ah ja,
aha. Ja, also schon so mit 12. ging's los bis zum Abitur.
Okay.
Und da war ich zweimal im Monat, also alle zwei Wochen.
Ja.
Und das hat mir unheimlich viel gebracht. Und der hat mich eigentlich ja mit ganz vielen wichtigen Dingen über die Malerei, mit unterschiedlichen Stilen und so vertraut gemacht. Aber damals habe ich auch schon angefangen, auf der Grundlage der Impressionisten quasi draußen zu arbeiten. Also seit meinem etwa 13., 14. Lebensjahr male ich plein air.
Mhm. Also interessant. Wo bist du groß geworden in Berlin?
In Zehlendorf.
Okay.
Ich bin sozusagen ehemaliger West-Berliner oder Südwest-Berliner.
Und was haben deine Eltern gemacht?
Meine Mutter war Klavierlehrerin, Organistin und ich habe auch bei ihr selber Klavierunterricht gehabt. Und mein Vater, der war Physiker bei der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin und hat dort in der Elektronenmikroskopie gearbeitet und war da weltweit erfolgreich. Und wir sind durch ihn auch ziemlich viel rumgekommen. Ich bin als Junge, mit 12, haben wir eine große Weltreise gemacht und ist alles auf Einladung meines Vaters nach Australien. Und dann haben wir eben viele Länder bereist, wo er auch gearbeitet hat, unter anderem auch in Mexiko, in Amerika.
Und deine Eltern waren der Kunst gegenüber aufgeschlossen?
Absolut. Die waren immer sehr kunstaffin, haben mich schon als Kind in Museen mitgenommen. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich damals jedes Mal, wenn ich in eine Ausstellung, auch wenn Franz Hals war oder Vermeer oder ähnliches, da hat meine Mutter gesagt, so, und du darfst dir jetzt eine Postkarte mitnehmen von einem Motiv, was dir gut gefällt. Und die standen bei mir in meinem Zimmer rum und die haben dann auch jetzt in der Corona-Zeit, da kann ich nachher noch was zu erzählen, auch eine entscheidende Rolle gespielt, weil ich eben gemerkt habe, dass diese Bilder, also zum Beispiel das Balkonzimmer von Menzel, was ja sehr berühmt ist, gehört für mich auch zu den wunderschönsten Interieurs überhaupt. Und auch Landschaften von Vermeer sind für mich bis heute also maßgebend und haben auch meinen Weg sehr beeinflusst. Aber was eben entscheidend war, dass ich sozusagen durch meine Eltern eben eine starke Unterstützung hatte. Mein Vater hat immer gesagt, mach, was dir Spaß macht. Also lebe deinen Traum quasi und entwickel was daraus. Und das fand ich halt so schön. Die haben nicht gesagt, lern einen anständigen Beruf.
Und haben auch nicht gesagt, mach mal auf Lehramt oder so. Das höre ich ganz oft hier im Podcast, dass ja. Künstler erzählen, dass die Eltern besorgt sind und dann sagen, oh Gott, Kunst, also...
Ja, also sagen wir mal
schon
so,
Kunst auf Lehramt.
Ja, das stimmt. Also es war eigentlich schon so, dass meine Mutter natürlich immer noch gesagt hat, wenn es mal nicht läuft mit der Kunst, kann es immer noch Kunstlehrer werden. Also das schon, so eine Sprüche waren schon da. Aber ja. Sie hat irgendwie von Anfang an da an mich geglaubt und haben das auch unterstützt. Also es war witzig, es gab einen Berliner Künstler, der hieß Louis, der wohnte am Lietzensee und mit dem habe ich mehrmals zusammen gemalt, so Workshops gemacht und auch ausgestellt. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne von ihm wissen, was man machen muss, damit, weil sie wollte, dass ich berühmt werde als Künstler. Mhm. Und hat dann also auch wirklich diesen Weg quasi ganz federführend mitbegleitet und mein Vater auch. Also der ist auch neben seinem Beruf als Physiker, war der ein wirklich hervorragender Fotograf. Mhm. Er hatte so eine Leica-Kamera und hat dann diese Fotos auch selber entwickelt in seinem
Dunkelkammer.
Ja. Genau. Und das war toll. Und dann haben wir jetzt in unserem Ferienhaus auch einige von diesen Schwarz-Weiß-Fotos, die er von der Weltreise gemacht hat, wo ich dann als Dreijähriger zum Beispiel in Japan vor dem Fujiyama.
Ah ja, Fuji Mountain, ja.
Genau, wo ich da saß.
Den würdest du aber zum Beispiel jetzt, du malst ja auch nicht nur Hausansichten, sondern auch tolle Berge und Landschaften.
Genau.
Die sind aber immer in situ plein air.
Genau.
Du würdest dieses Foto zum Beispiel jetzt nicht malen, von dem Fuji Mountain.
Ja, von dem Fujiyama. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, so einen Auftrag bekomme, was zu malen, wie jetzt den Fujiyama oder nach Japan zu reisen, würde ich das wirklich dann mit der ganzen Logistik verbinden und die ganzen Farben hinfahren und nach Fotos.
Fuji Mountain malen, ohne anzureisen und dort zu stehen, geht nicht.
Das würde ich so nicht machen,
okay.
In dem Fall. Nee,
okay.
Also prinzipiell bin ich eher so derjenige, der sagt, ich muss das erleben.
Das heißt, du hast überhaupt gar kein Atelier?
Also ich habe einen Showroom und mein Atelier ist 6 Quadratmeter groß, ist der Sprinter, den ich draußen stehen habe. Und damit reise ich durch die ganze Welt.
Genau, du hast ein Auto, das ist ein Mercedes Sprinter.
Ja.
Und die Bilder sind so groß, wie die Bilder in den Sprinter passen.
Genau.
Ja.
Genau.
Was ist das, 1,80
mal? Ja, 1,80 mal 2,40 sind so die größten Formate, die ich so male.
Ja, da gibt es eine sehr lustige Geschichte. Es gibt irgendwie eine Postkarte, da bedankt sich der Gerhard Richter bei meinem Vater für den Tipp, die Bilder so in der Größe zu malen, dass sie in einen Mercedes S-Klasse Kofferraum passen.
Ja, sehr schön. Ja. Sehr gut.
Das ist natürlich bei dir nicht der Fall. Das ist schon, also für Kunden ist es dann groß, für Sammler, aber das ist die Größe, weil das ist, muss man sich so vorstellen, du steckst die leere Leinwand hinten rein, fährst an den zu porträtierenden Ort und dann stellst du dich bei Wind und Wetter, Sonne und Regen mit einer Staffelei richtig hin und malst den Blick, den man von dem Ort sieht. Also du hast ja hier mal die St. Agnes porträtiert.
Genau.
Und da hängt ja dann sozusagen von dem ein bisschen der Baum ins Bild.
Genau.
Aber das ist genau das, was du siehst.
Genau.
Also wirklich unverändert.
Naja, also ich bin jetzt kein Fotorealist, ne?
Nein, aber wenn da so ein rosa Wasserrohr dran vorbeiläuft
dann
oder
ich
ein orangener Mülleimer im Blick ist, dann wird das mitverarbeitet.
Aber nur, wenn ich davon überzeugt bin, dass es sinnvoll ist für das Bild. Aber ich sage mal so, gerade bei diesen Farben, die du gerade genannt hast, finde ich das wunderbar, weil das nämlich einen schönen Farbkontrast darstellen würde und dann würde ich das machen. Also ich male eben
Graffiti
nicht
auch.
Alles. Graffiti male ich. Ich male einfach auch Schmutz manchmal in Ecken.
Ja.
Ja, und eben auch gerade diese Rohre. Ich habe zum Beispiel so einen Zyklus gemacht hier, die neue Mitte heißt der, wo ich den Rückbau des Palastes und Aufbau des Stadtschlosses dokumentiert habe. Da habe ich also quasi über 140 Baustellenbilder gemalt, über einen Zeitraum von fast 15 Jahren. Und das Interessante ist, dass ja, natürlich dann auch man sagen kann, wieso malt der so eine Baustelle? Ja, was ist daran toll? So ein Kran, ein roter Kran und gelber Traktor und irgendwelche Rohre und Baugruben, die ja nun auch nicht gerade schön sind. Aber die sind in dem Fall für mich doch wichtig, weil sie einen bestimmten historischen Zeitraum dokumentieren. Und da versuche ich eben auch in dem Fall wirklich die Dinge aufzugreifen, die jetzt gerade präsent sind. Also insofern ist die Gegenwart für mich ganz entscheidend. Und mir geht es ja auch darum, sozusagen, dass ich aus dem quasi Wissen, was ich mir angeeignet habe über die Impressionisten, daraus einen eigenen zeitgenössischen Stil entwickelt habe über die Jahre. Und das ist mir einfach entscheidend wichtig.
Aber nochmal sozusagen zur Vorgehensweise. Dann stehst du jetzt hier auf dem Bürgersteig, ja, mit der Staffelei und der leeren Leinwand vor St. Agnes. Und dann rechte Hand, linke Hand, beide Hände?
Beide Hände.
Beide Hände. Wie fixierst du das Bild auf der Leinwand, dass das auf dem Keilrahmen, dass das nicht wegfliegt? Durch den Wind?
Naja, also ich brauche irgendwas, wo ich es anlehnen kann. Das ist das eine. Und dann habe ich so eine Spanngurte, die ich dann hinten um das Kreuz baue. Also diese Leinwände sind richtig sturmerprobt. Ich habe damit also teilweise auch schon im Orkan gemalt, auf Helgoland oder in Island. Und das ist für mich, hat sich über die Jahre entwickelt. Und dann habe ich halt also eine sehr stabile Leinwand, die auch so ein belgisches Lein, was dann fertig grundiert ist. Mhm. Und dadurch.
Schon im Rahmen?
Ja.
Auch schon mit der Schattenfuge drumherum?
Nee, Schattenfuge nicht. Nee. Also aber das würde sich ja nur einsauen.
Ja, aber das heißt, du hast dann, also die Staffelei ist jetzt auch keine klassische dünne Staffelei, wie man so aus dem Atelier kennt, schon so was Robusteres.
Ja, also manchmal ist es nur meine Sackkarre oder ich stelle es einfach irgendwo hin, wenn es so ein Großformat ist.
Ach, dann stellst du einfach auf den Boden. Oder lehnst gegen so einen
Baum,
diesen
oder
Stahl, diesen die Baumschutz, Fahrräder. Genau, wo man die Fahrräder, diese Krummbügel oder wie man die nennt. Da lehnst du es einfach dagegen.
Genau.
Und dann, wie ist es mit der Farbe?
Ja, die Farbe, das sind sehr große Farbeimer, die ich verwende. Es sind so 5 Liter Norma Schminke. Also das ist eine sehr hochwertige Farbe. Die kosten auch richtig viel. Aber sie haben halt eben eine tolle Eigenschaft, dass sie nämlich erstens sehr hohe Pigmentanzahl haben. Das heißt also, es verschrumpelt nicht. Ölfarbe.
Ja.
Und ich habe auch nur relativ wenig Farben, mit denen ich arbeite, weil ich mir eigentlich alles aus den Grundtönen mische.
Und das ist dann deren Standard? Das ist jetzt nicht extra von dir angemischt, sondern deren Palette?
Genau.
Und dann, wie viele Eimer hast du da?
6 bis 7.
Und aus den 6 bis 7 Eimern schaffst du dann aber weitere Farben, die du selber mischt?
Genau.
Und wo mischst du die?
Na, auf der Palette oder auf dem Bild selbst.
Selbst auf dem Bild. Also dann geht's sozusagen, greifst du mit den Fingern rein.
Genau.
Und zack aufs die Leinwand.
Genau, also es ist manchmal so wie beim Kochen, dann macht man ein bisschen Salz, Rot, Zucker, Rosmarin und sonst wie. So ist es eben wie beim Malen bei mir, dass ich dann sage, ein bisschen Gelb, ein bisschen Rot, ein bisschen Braun. Und dann nehme ich das in das Weiß rein und dann mischt sich dieser Farbton plötzlich auf der Leinwand. Und ich verreibe den mit der Hand jetzt, das ist für mich das Entscheidende, dass ich jetzt seit vielen Jahren, eben seit 20 Jahren knapp, mit der Hand male.
Ja.
Weil ich finde das viel essentieller. Man braucht keinen Abstand zur Leinwand.
Ist ja direkter auch, ne?
Ist viel direkter. Ja. Und du hast eben jetzt, weil ich habe jetzt gerade auf Sylt gemalt, wirklich bei frostigen Temperaturen und 6 Windstärken. Da ist es dann teilweise schon so, dass ich vor Schmerz den Eimer kaum aufbekomme.
Klar, weil die Finger natürlich einfrieren.
Ja, ist total klamm. Und das ist halt so wie mit Eiscreme malen, wenn man im Winter malt. Aber im Sommer ist es dann auch heiß. Es ist dann fast so, dass man sich die Finger verbrennt. Also ich habe es in Indonesien gemalt. Da war dann die Palette teilweise in der Sonne. Und wenn da so ein dunkles Van Dyck-Braun mehrere Stunden Sonne abbekommt, dann kannst du dir vorstellen, hat das über 60 Grad. Und dann verbrennt man sich fast die Finger.
Aber das ist das Interessante bei Ölfarbe, die hält viel aus. Ne?
Die hält
das
enorm viel aus.
Das sieht man ja auch
aus.
In Venedig, wo du dann irgendwie die alten Schinken siehst und denkst, Wahnsinn, was das für eine Materialqualität ist. Ne? Aber dann ist das sozusagen relativ pastös, ne?
Ja.
Und du bist ja irre schnell.
Ja.
Also du tak, 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 haust du sozusagen auf diese Leinwand drauf. Das ist ja ein bisschen Bildhauerei eigentlich auch.
Ja.
Du haust das Bild quasi auf die Leinwand, dann steht das und dann ist es ja noch sehr feucht.
Ja.
Also du machst es ja auch ein bisschen interessant, eigentlich fast so Uncavara-artig. Du arbeitest ja nie länger, du kannst ja immer nur an einem Tag das Bild machen.
Richtig.
Also wie viele paar Stunden machst du das dann?
Naja, also es ist je nach Größe und je nach Thematik, also je nach, wenn es jetzt etwas ein neues Motiv ist, wo ich mich also auch noch einarbeiten muss, dann kann es schon mal länger dauern, aber
länger heißt was?
2-3 Stunden.
Also, ah gut, okay, aber es entsteht, nicht länger als einen Tag.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, nee, länger als einen Tag male ich nie.
Nee.
Also die Bilder, die ich mache, entstehen eigentlich alle in einem Guss.
Ja.
Und es ist auch nicht so, dass zum Beispiel wie bei Monet, also das unterscheidet mich zum Beispiel auch ganz klar von den Impressionisten, die ja zum Beispiel einen bestimmten Moment einfangen wollten, wenn man die Kathedrale von Rouen beispielsweise nimmt. Da hat ja der Monet dann mehrere, also alle halbe Stunde Leinwände nebeneinander gepackt und hat gesagt, von 16 Uhr bis 16.30 Uhr die eine und dann die zweite und so weiter.
Ja.
Und bei mir sind sozusagen die Lichtstimmungen von den 2 Stunden oder 3 Stunden, die ich das große Bild male, quasi zusammengefasst. Und das ist ja auch entscheidend. Zum Beispiel, als ich hier St. Agnes gemalt habe, da war ja auch ein bisschen Sonne. Und wenn der Sonnenstand sich ändert, alleine schon durch die Zeit, kann es ja sein, dass die Fassade am Anfang in der Sonne, im Sonnenlicht ja. steht und wenn ich fertig bin, ist sie im Schatten.
Ja.
Ja, das passiert ja ganz häufig, selbst wenn super Wetter ist.
Ja.
Und da muss man sich entscheiden. Und das ist halt irgendwie für mich auch gerade so das Spannende. Man ist im Dialog mit dem Gegenüber, mit der Architektur, mit der Stimmung der Landschaft und all diese Elemente, die fließen ja mit rein. Ich kann, also bin ständig am Fragen, ist das jetzt gut, was da passiert fürs Bild oder nicht?
Mhm.
Manchmal kommt ja ein Schlagschatten rein, der dem Bild noch eine neue Form, der Komposition eine neue Form gibt, wo ich so denke, wow, das ist jetzt wirklich, macht die Sache nochmal richtig spannend. Habe ich vorher gar nicht bedacht, weil ich habe ja, bevor ich male, ich mache ja keine Vorskizzen, habe ich eine Bildidee.
Mhm.
Und ohne die Bildidee kann ich gar nicht anfangen.
Naja, Bildidee, das Bild ist ja da.
Ja, aber trotzdem
ausgewählt ja, quasi.
Der Ausschnitt von dem Motiv, den ich, das ich sehe, sozusagen, dass ich sage, ich entscheide mich jetzt zum Beispiel, ob ich den Turm von der Kirche oder hier vom Haus anschneide oder nicht,
ja.
ist ein ganz entscheidender Punkt.
Ja,
ne?
Ja.
Kann ja auch mal sagen, ja, hat er die Leinwand nicht erreicht? Bei mir ist es dann immer sagen, ja die Leinwand ist zu klein, sage ich dann immer.
Ja.
Aber ich mache das natürlich.
Klar, du kannst natürlich nicht das ganze Bild malen, was du siehst. Das geht natürlich
nicht. Nein, geht nicht.
Ja. Und das machst du aber komplett frei?
Ja.
Nicht ein Foto davon, sondern einmal und dann fängst du an einem Punkt an und auf den beziehst du dich dann immer wieder.
Ja, ich bin eigentlich ganz klassisch, dass ich von hinten nach vorne arbeite.
Mhm.
Also ich fange mit dem Himmel an, dann setze ich Gebäude oder Bäume hinten auf die Leinwand und dann setze ich das, was vorne ist, noch über diese ganze, den Himmel und die Bäume drüber. Also das heißt, ich arbeite wirklich wie ein Bildhauer.
Mhm.
Also ich würde mich auch als malenden Bildhauer bezeichnen. Mhm. Das ist schon sehr richtig, weil diese dritte Dimension, diese Struktur ist essentiell wichtig für mich, auch für das Erlebnis und passiert einfach jetzt. Als ich auf Sylt gemalt habe, habe ich gemerkt, jetzt hat mich das mit dem Sturm, da musste ich auch was dagegen setzen. Da war das Eismeer, da türmten sich die Eisblöcke vor mir und ich musste darauf irgendwie reagieren. Und ja, und es gibt dann aber auch wieder Situationen, wo es ganz ruhig ist, wo die See ganz ruhig ist oder eine Landschaft eine ganz friedliche Stimmung hat und dann male ich auch viel, viel dünner.
Was sind denn die dankbarsten Motive? Also so Neoklassizismus oder Barock oder was ist sozusagen, je mehr Ecken und Kanten, desto besser, oder?
Ja, also ich brauche beides. Ich finde so diesen Berlin, was mich in Berlin so fasziniert, ist der Eklektizismus, dass sich da sozusagen wirklich so viele verschiedene Baustile vermischen. Und modern gegen was Neues, was Altes oder jetzt hier mit dem Stadtschloss finde ich jetzt zum Beispiel interessant, dass wenn man ja wirklich vom Brandenburger Tor kommt, ja diese gesamte Blickachse sich jetzt komplett neu entwickelt hat, seit der Palast der Republik nicht mehr da im Fokus ist und sozusagen sehr viel klassischer der gesamte Eindruck, den man dann von Berlin haben kann. Sowas male ich natürlich sehr gerne.
Aber was ist denn besser sozusagen? Sind nicht viele Ecken und Säulen und Kanten besser fürs Bild als die ungarische Botschaft zum Beispiel?
Ja, also ich finde ja gut, wenn man sagt, ich will mich da gar nicht festlegen, sondern wenn mir das Motiv gefällt, dann kann es eben sehr vielseitig sein. Ich kann zum Beispiel mich auch direkt vor den Kölner Dom setzen und dann diese gotische Fassade malen in ihrer filigranen Form, Sprache und kann aber genauso gut auch sagen, ich male jetzt gar keine Architektur, sondern einfach nur eine ganz leere Landschaft mit Himmel und Erde. Und dieser aber auch Gegensatz,
die siehst du dann,
die sehe ich auch. Ja, ja.
Und aber das ist auch dann da immer, es ist immer der reale Blick.
Richtig.
Ja. Und wenn wir jetzt weitergehen, jetzt hast du sozusagen das Bild gemalt hier von St. Agnes, jetzt ist es ja Öl auf Leinwand.
Ja.
Wie kriegst du das dann jetzt irgendwie safe wieder in deinen Minivan?
Ja, also wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, dass die Bilder haben die Größe des Innenmaßes meines Sprinters. Das heißt, also ich habe also da, wo die Leinwand vorher quasi blanko war, kommt sie auch wieder rein. Ich kann sie mit Spanngurten festziehen und dann muss ich sehen, dass ich sie dann ins Atelier bringe und dann trocknet sie.
Ist nicht empfindlich. Die Oberfläche darf nicht an irgendwas kommen, aber das tropft dann nicht runter. Das ist schon so
richtig
fest, also, die Ölfarbe, dass es statisch bleibt, einfach so, wie du es. Da muss man schon mit Kraft drauf einwirken.
Ja, also oder sagen wir mal, dass man beim Festzurren versehentlich dagegen kommt, dann kann man natürlich schon was verrutschen. Aber das Gute ist an dieser Farbe, dass sie eben diese Haptik, also auch diese dicken Stellen, die teilweise 5 bis 10 Zentimeter Farbe sind, also die Bilder wiegen ja bis zu 40, 50 Kilo teilweise, dass die Farbe so bleibt. Und das ist halt
so
eben,
schwer.
Ja.
Kannst du die alleine dann darüber tragen?
Ja, okay. Mach ich. Ich brauche kein Fitness. Ich hab
aber das ist schon richtig, dann ist richtig, ein 40 Kilo auf einem großen Bild ist dann 40 Kilo Ölfarbe.
Farbe. Ja, ja, genau.
Das sind insgesamt mit Rahmen dann.
Mit Rahmen.
Rahmen, ja.
Ohne, also der Rahmen alleine wiegt ja bei der Größe schon 10 Kilo. Ja. Und da kommen bestimmt 30 bis 40 Kilo so im Schnitt drauf auf so ein großes Leinwandbild. Ja.
Und dann, wie lange trocknet es dann?
Also an der Oberfläche, sagen wir mal so, normalerweise, wenn ich jetzt Ausstellungen plane, sage ich mal ein halbes Jahr, damit es nicht ganz so stark riecht bei der Eröffnung.
Ja.
Aber
und nicht auch noch empfindlich ist, oder?
Ja, richtig. Aber sagen wir, die Elastizität wird es halt eben wahrscheinlich noch über 100 Jahre behalten an den dicken Stellen. Also ich weiß, dass zum Beispiel bei Bildern von Van Gogh haben Restauratoren mir mal mitgeteilt, dass da teilweise an den dicken Stellen immer noch unter der getrockneten Schicht noch frische Farbe ist. Und da kann man sich auch vorstellen, dass bei einer Farbschicht von 5 bis 10 Zentimetern das auch noch in 50 oder 100 Jahren
Wahnsinn
zu spüren ist. Also, ja.
Und wie bist du denn den Pinsel losgeworden? Also, weil du hast ja gesagt, bei Fußmann hast du noch mit Pinsel gelernt.
Genau.
Und dann, wie bist du sozusagen auf dieses direkte, fast ja auch so ein bisschen, das ist ja so Höhlenmalerei-Urverbindung, weil der Fußmann hat mit Pinsel gemalt.
Genau, ja. Genau. Und der malt auch, glaube ich, nach wie vor mit Pinsel.
Er lebt noch, ne?
Ja, er lebt noch. Mhm. Ja, wir haben auch noch Kontakt. Und es war mal in einem Winter, da habe ich in Berlin gemalt und ich kann mich erinnern, ich habe das Bild in mein Atelier gebracht und dann passiert es eben dann schon mal, dass eben, wenn das Bild auftaut, dass dann Farbbatzen mal sich verabschieden und mal runterpurzeln auf der Leinwand. Und deswegen ist mal wichtig, wenn ich jetzt Bilder zurückbekomme, dass ich das danach kontrollieren kann und eventuell solche Farbspuren dann nochmal beseitigen kann. Und dann habe ich gesagt, so, ja, gehe ich jetzt ins Auto, hole den nochmal einen Pinsel und bringe die Farbe wieder an. Und habe ich gesagt, nee, zieh mir so einen Latexhandschuh an. Und dann habe ich den Farbbatzen, der wirklich relativ groß war, einfach wieder angebracht an die Stelle, wo er runtergewurzelt war. Und ich habe gedacht, das fühlt sich gut an. Und ich finde es auch einfach interessant. Und habe ich gesagt, wieso? Ich brauche ja eigentlich gar keinen Pinsel, weil die Hand ist wirklich ein Multifunktionstool. Es ist fantastisch, weil man hat im Prinzip einen Pinsel von, sagen wir mal, 25 Zentimeter Breite bis zu, sagen wir mal, kleiner Fingernagel vom kleinen Finger. Kann man alles machen. Ich kann im Prinzip große Flächen vom Himmel oder von Wellen oder Bergen oder was auch immer ich male, mit der ganzen Hand malen. Ich kann mit dem Handrücken malen. Ich kann mit einzelnen Fingern malen, mit 2, mit 3, mit 4. Ich kann den Pinselstärke damit ganz stark variieren. Und ich kann auch das Fensterkreuz von einem Gebäude ganz toll mit dem linken kleinen Finger nachziehen. Mhm. Und ich merke, es ist wirklich nicht nötig, auch bei kleinen Formaten, ich mache ja auch kleine Bilder, dass ich da genauso auch keinen Pinsel brauche, um Details zu
Aber auch das hast du dann neu gelernt, oder? Also die Übersetzung mit dem kleinen Finger ein Fensterkreuz zu machen, ist ja eine ganz andere als mit der rechten Hand mit dem Pinsel, das wie man es vorher gemacht hätte.
Richtig.
Weil vorher hätte man ja nur mit der rechten Hand gemalt, oder?
Ja, und jetzt male ich wirklich auch mit beiden Händen teilweise und merke das auch. Das liegt auch dann daran, also wenn ich zum Beispiel, also ich sehe ja immer ziemlich wild aus, wenn ich male, weil ich muss meinen Pinsel, meine Hand ist ja mein Pinsel,
den
streiche ich an meinem Anzug ab und dann wird das immer voller mit Farbe und am Ende sehe ich aus wie mein Gemälde quasi.
Ja. Hebst du die Anzüge auf?
Nee.
Weil ich erinnere mich, das sah echt verrückt aus,
ja,
wie du hier vor St. Agnes eben wie so geteert und gefedert. aber ich finde das interessant mit dem Lernprozess. Also du warst ja schon quasi fertig mit dem Studium und schon auch quasi mitten in der Karriere, als du den Pinsel hast fallen lassen.
Richtig.
Und dann muss man doch das richtig neu lernen, oder?
Ja, also sagen wir mal, so ein großer Lernprozess ist es nicht. Also das Einzige, was man lernen muss, ist umzugehen mit einem halbwegs sauberen Handschuh. Also nehmen wir mal an, du malst jetzt blau von dem Himmel, dann hast du den Handschuh blau. Und wenn du danach dann eine gelbe Fassade malst und aber den Pinsel nicht oder deine Hand nicht säuberst, dann ist das Gelb, wird zum Grün.
Nee, das ist mir klar, aber ich finde es schon interessant, wenn du überlegst, du hast vorher die rechte Hand und einen Pinsel. Du hast natürlich unterschiedliche Pinsel, mal dick, mal dünn, mal Borste, mal Oldstick und so weiter.
Mhm.
Und fuchtelst damit sozusagen auf der Leinwand rum. Aber danach ist ja quasi rechte Handrücken für Himmel, kleiner linker Finger für Fensterkreuz, die rechten beiden Zeige und Mittelfinger für, keine Ahnung, Baumstamm.
Ja.
Ist ja schon eine andere Übersetzung.
Genau.
Und Kunst kommt von Können, ist ja sozusagen Praxis dann.
Genau. Und ich habe das wirklich sehr viel geübt.
Und deine ersten Bilder aus dieser Zeit werden ja ganz sicher anders aussehen als die, die du jetzt machst.
Ja, damals habe ich auch noch am Anfang kombiniert, habe dann also teilweise mit der Hand begonnen und mit dem Pinsel das.
Ah, Präzisions dann, okay.
Ja, das war der Übergang.
Jetzt hast du gar keinen Pinsel mehr.
Gar nicht.
Nee, interessant. Nö.
Ja, ich habe jetzt nochmal Bilder gerade gesehen, wo genau noch der Pinsel war. Es war 2005, also vor über 20 Jahren.
Okay. Und sag mal, wo kommt denn der Pinsel überhaupt her? Weil die haben ja in der Höhle damals auch nicht mit dem Pinsel gearbeitet. Weil die ganzen Impressionisten haben alle Pinsel benutzt,
ja,
oder?
Ja, genau, genau.
Und weißt du kunsthistorisch, woher sozusagen diese Distanz kommt? Also, dass man das Bildermachen mit einem Werkzeug macht und nicht mehr direkt?
Ja, ich denke, es hat einfach auch mit der Detailvielfalt zu tun. Also natürlich könnte ich nicht in der Manier malen wie ein Vermeer beispielsweise. Oder Caravaggio.
Nee, klar, das ist klar. Aber trotzdem finde ich interessant, woher kunsthistorisch bzw. kulturgeschichtlich der Pinsel kommt. Weißt du das?
Das kann ich jetzt nicht so direkt sagen. Nee. Aber es ist auf jeden Fall ganz klassisch ein Hilfsmittel. Und es gibt den ja auch normal in allen möglichen Stärken für die unterschiedlichen Belange. Und ich denke mal, der Mensch braucht, der nimmt sich halt ein Werkzeug und kreiert damit etwas, was ihm nützlich ist. Und ich meine, klar, wenn ich jetzt Details bei einem Gesicht malen muss mit Augen und Nase und sonst was, bei einem Porträt zum Beispiel, ist das natürlich was ganz anderes, wenn ich jetzt einen Pinsel nehme, als wenn ich jetzt das mit der Hand machen würde. Also ich könnte auch nicht ein Aquarell, ich mache ja auch Aquarelle, die Aquarelle male ich nach wie vor mit dem Pinsel.
Klar, das geht ja gar nicht anders.
Geht nicht. Ja. Also ich habe das mal probiert.
Ja.
Aber ich war nicht zufrieden.
Mhm.
Also nicht in der Kindheit.
Also die Ayako Rukako hier, die japanische Malerin, die arbeitet ja auch mit der Hand.
Richtig, ja.
Aber es gibt natürlich, die arbeiten dann auch mal mit dem Finger und verwischen was und so, ne? Das ist natürlich viel. Aber ausschließlich mit der Hand gibt es jetzt nicht so viele Künstler, oder?
Nee, also Ebersbach weiß ich, dass der mit Füßen malt.
Ach komm.
Ja, also das finde ich auch ganz toll. Also insofern. Ja.
Warum? Hat er keine Hände? Oder?
Doch.
Als sozusagen Übersetzung?
Ja, genau.
Okay, als
aber
quasi
malerische Übersetzung, ich finde das echt sehr, sehr spannende Werke.
Gibt da auch dieses, was sagt man, Hand- und Fußmaler?
Ja.
Nee, Mund.
Mundmaler gibt es auch, ja, genau. Ja. Ja, du, also wenn man Einschränkungen hat, ist das doch großartig, wenn man das.
Aber er hat gar keine Einschränkungen.
Nee, aber er hat Lust darauf.
Ja. Und dann trocknet das und. Wenn du jetzt, sag ich mal, die Stadt malst, hat die sich irgendwann ausgemalt?
Was Berlin anbelangt, muss ich sagen, es ist eigentlich eine der spannendsten Städte, die sich eigentlich permanent wandeln.
Ja.
Und das finde ich halt einfach schön. Also jetzt alleine, wenn man jetzt sieht, wo das zweite neue Hochhaus da am Fernsehturm jetzt entsteht, hat man wieder eine neue Blickachse. Oder jetzt hier mit dem Rückbau vom Palast der Republik und Aufbau des Humboldt-Forums, was ich dokumentiert habe, habe ich auch gemerkt, da passiert was. Also das ist halt einfach. Da passiert das ist ein Politikum, da passiert deutsch-deutsche Geschichte. Und es ist einfach auch so, als zum Beispiel diese Treppentürme vom ehemaligen Palast der Republik übrig geblieben sind, waren das ja wie so ein Stillleben mitten in der Stadt. Das hatte plötzlich eine ganz skurrile Ausstrahlung gehabt. Und da habe ich gesagt, dieser Moment ist Kunst, das will ich malen. Wollte ich erst mein erstes großes Bild, so ein 10-Meter-Teil malen, habe ich auch gemacht.
Mhm.
Und dann habe ich aber gesehen, dass da sozusagen diese Treppentürme wurden abgerissen von diesen Baggern. Und
ja.
Das habe ich gesagt, das muss ich jetzt auch festhalten. Und dann ging das immer weiter. Da waren irgendwann die Baugruben, da war diese grüne Fläche, da waren diese Stege, dann war die temporäre Kunsthalle, dann war plötzlich die Humboldt-Box gebaut und all diese Sachen. Und dann habe ich gedacht, das ist alles historisch. Und das fand ich halt irgendwie spannend, weil das zeigt auch eine Veränderung in dieser Stadt. Und das hat mich eben auch wirklich sehr berührt. Ich habe es auch toll gefunden, dass mir ehemalige Ostberliner zum Beispiel so posthum über den Palast der Republik einige Sachen erzählt haben, was sie da an schönen Dingen erlebt haben. Mhm. Auch. Und da habe ich auch gedacht, ja, und jetzt wird das abgerissen.
Aber Interieurs malst du gar nicht?
Doch.
Das ja, schon?
Alles.
Dann im Inneren halt?
Ja.
Okay.
Also es war jetzt auch gerade in der Corona-Zeit.
Weil ich gerade an die Interieurs vom Palast der Republik denke und die verrückten Lampen, die da drin waren und so.
Das stimmt, das habe ich leider nicht gemalt.
Okay.
Ja. Damals habe ich auch noch nicht mich so sehr mit dieser Thematik so beschäftigt.
Wo malst du dann Interieurs? Kenne ich gar nicht von dir.
Na, zu Hause oder auch im Atelier oder bei Sammlern zum Beispiel, wenn ich irgendwo arbeite.
Okay, Inneneinsichten dann, ja? Okay.
Ja.
Und sag mal, du hast vorhin erzählt, du hast dich dann aber immer quasi mit der Vergangenen oder mit der Malerei der Kunstgeschichte beschäftigt.
Ja.
Weniger mit Zeitgenossen.
Auch mit Zeitgenossen.
Ja?
Ja.
Weil du hast jetzt immer Vermeer und...
Ja, das ist richtig.
Monet aber, und so erwähnt.
Ja, aber ich habe auch sehr viel Zeitgenossen. Auch ich sammle ja auch ein bisschen Kunst. Habe zu Hause auch sehr viele zeitgenössische Kollegen, denen ich jetzt Werke gekauft habe. Und ich finde, das ist sehr, sehr inspirierend. Also für mich sind die Zeitgenossen sehr wichtig. Sehr,
ja,
auf jeden Fall.
Na gut, es gibt natürlich auch nicht so viele Leute, die quasi impressionistisch arbeiten, oder?
Nee, das stimmt.
Woran liegt das, meinst du?
Es gibt ja zum Beispiel eine Künstlergruppe, die heißen die Norddeutschen Realisten. Die arbeiten in Schleswig-Holstein und auch jetzt eigentlich deutschlandweit zusammen. Und die arbeiten auch in der Manier der Impressionisten quasi alle vor Ort, machen aber meistens auch eher so kleinere Formate und dann machen sie so Symposien. Also ich bin, weiß Gott, nicht der Einzige, der das jetzt so macht. Aber mit diesen großen Formaten, und dieser Pastrosität, wenn ich da schon ziemlich, ja.
Naja, aber es ist ja schon interessant, dass das quasi fast wie so ad acta gelegt wurde. Auch in den Hochschulen, oder?
Das ist richtig. Ich war damals an der Hochschule der Künste, HDK, war ich damals auch etwas verpönt. Damals gab es so viel so Konzeptkunst und Videokunst und der Fußmann war für mich da so ein Anker, muss ich wirklich sagen, weil er hat mal gesagt, ich habe damals ja ganz kleine Formate gemacht, wir sprachen ja eben über das Format und den Transportmöglichkeiten, ich hatte als Kunststudent hinten auf meinem Malfahrrad eine alte ausrangierte Weinkiste und da war das Innenmaß 24x36.
Ja.
Und da waren so Holzplatten, die ich so übereinander gestapelt habe und dann habe ich dann kleinformatig gearbeitet und der Klaus Fußmann meinte immer, das ist gut, mach da weiter. Und der hat mich dazu auch wirklich ermutigt und dann auch wirklich was dagegen zu setzen, gegen diesen Trend. Und das war ja auch wirklich verrückt, weil nämlich die Absolventenprüfung, da gab es auch durchaus Gegner für meine Kunstrichtung.
Die sagen, sowas kannst du heute nicht nochmal malen, ja?
Richtig, klar, kein Beitrag für die Malerei und so weiter, gab so einen Spruch. Und ein Jahr später habe ich dann sogar den Gaza-Kunstpreis bekommen, die höchste Auszeichnung.
Und braucht man das für die Bestätigung der Arbeit? Außenbestätigung?
Es hilft.
Ich meine, das hilft natürlich mit der Karriere, aber braucht man für das Selbstverständnis die Bestätigung von außen? Wie erwiderst du das, wenn jemand dir sagt, das ist kein Beitrag, kein neuer Beitrag von Malerei?
Ich entwickle da so einen Trotz, muss ich sagen. Also ich sage doch, also die Malerei lebt, solange es Leute gibt, die malen. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, Malerei ist tot, weil das und das und so kann man heute nicht mehr machen, dann sage ich doch, ich mache das jetzt und ich finde es aber richtig. Und
ja, der hat ja nicht gesagt, die Malerei ist tot, sondern dass er sagt, das ist schon alles gemacht, warum macht man das, oder? So habe ich es jetzt verstanden, dass man sagt, das ist jetzt kein neuer Beitrag für die Malerei, solche Bilder zu malen, oder? So war doch die...
Genau, aber ich habe gesagt, in dem Moment, wo mich das aber interessiert, mache ich es trotzdem.
Ja.
Und ich habe mich also ehrlich gesagt noch nie daran orientiert, was sozusagen die Meinung jetzt der Kunstexperten, angeblichen Kunstexperten anbelangt.
Ja.
Sondern ich hatte auch damals schon noch als Student auf Empfehlung von dem Klaus Fußmann auch einen Berliner Galeristen, den Ludwig Lange, der war im Kurfürstendamm in der Wielandstraße, war einer der größten Galeristen. Und dort habe ich schon mit ja, mit 24, 25 meine erste Einzelausstellung bekommen.
Mhm.
Und das war irgendwie toll, dass ich eben da Kunsthändler kennengelernt habe, auch hatte auf Usedom einen Galeristen und den Herrn Schrade in Süddeutschland. Und so kamen immer mehr so zusammen, die mich sozusagen aufgebaut haben, die also auch ein Klientel gehabt hatten, die das gekauft haben. Mhm. Und so war ich eigentlich schon relativ früh ziemlich erfolgreich, so dass ich eigentlich seit meinem 24. Lebensjahr eigentlich von meiner Kunst wirklich leben kann. Und das ist wirklich auch diesen Kunsthändlern zu verdanken.
Kann man das lernen oder ist es nur das Handwerk, was man lernen kann?
Also Kunst zu machen ist das eine. Ich denke mir, das Handwerk ist das Erste. Ne? Also man braucht eine Basis. Also wenn man nicht perspektivisch zeichnen kann, wenn man nicht mit Farbe umgehen kann, dann braucht man gar nicht erst ein großes Format anfangen. Ja? Also,
aber du hast ja erzählt, du hast ja schon als Jugendlicher quasi dann Malkurs gemacht.
Genau.
Und dann hast du dich beworben, bist direkt angenommen worden,
genau,
an der HDK.
Genau.
Und wusstest auch schon, dass du zu Fußmann willst.
Genau.
Oder Marwan, einer von den beiden.
Ja, aber
Fußmann war für mich ganz
klar. Ja. War für mich ganz klar. Ja. Und dann sozusagen.
Und was konnte der dir beibringen?
Ja, er konnte mir beibringen, also das, was ich bei Fußmann, glaube ich, am meisten gelernt habe, dass man eigentlich auch aus einer Nebenszene eine Hauptszene machen kann.
Mhm.
Und das fand ich eigentlich sehr schön. Der hat zum Beispiel so Interieurs gemacht, wo er einfach nur die schmutzige Ecke da in seinem Atelier, wo man noch die Farbspuren von und Notizen an der Wand gemalt hat und einen Teil vom Fenster noch so sieht, so wie bei Vermeer manchmal.
Mhm.
Und das ist eigentlich nur grau in grau, aber es ist so eine filigrane, wunderbare Malerei, wo ich mich total bis heute nicht satt sehen kann an solchen Werken. Und dann habe ich auch gesagt, wenn ich jetzt draußen male und das Wetter einfach nicht gut ist und grau ist und man denkt, da schickt man noch nicht mal einen Hund vor die Tür und da musst du jetzt malen, dass ich dann sage, ich mache daraus trotzdem was. Auch aus einer so Nebenszene. Und das habe ich, denke ich mal, wirklich gelernt. Und ich habe auch gelernt, denke ich mal, der Fußmann hat mir viel so über den Kunstmarkt und die Vermarktung und wie man Ausstellungen macht, gelernt. Und er war auch jemand, der das wirklich gefördert hat. Also er hat gesagt, stelle schon relativ früh aus. Es gab andere Professoren, will keinen Namen nennen, die gesagt haben, die Künstler dürfen oder die Kunststudenten dürfen erst ausstellen, wenn sie fett sind.
Mhm. Aber das finde ich ganz interessant, was du gesagt hast mit der Beiläufigkeit oder in der Nebenszene, weil das ist ja interessant, auch die Motive, die du dann malst, das sind ja nicht dann die Postkartenmotive.
Richtig.
Sondern also es ist ja nicht die sozusagen Schokoladenseite, wie der Architekt das gerne fotografiert hätte, damit es im Katalog, sondern eher so die Seite, wo dann eben auch das Wasserrohr mitzusehen ist und so.
Genau,
ne? So
genau.
Ehrlicher.
Ja.
Ja.
Und auch ein bisschen vielleicht interessanter. Also, weil diese Postkarte und dann am Ende noch mit blauem Himmel, das finde ich halt langweilig, sage ich jetzt mal.
Na gut, wenn der Himmel blau ist, wird da blau gemalt.
Ja, schon.
Oder aber, du bist der Wahrheit verpflichtet.
Ja, aber sagen wir mal so, das, was ich mache, viele, die dann vorbeigehen, mir beim Malen über die Schulter schauen, die sagen dann, sieht doch viel schöner aus als in echt. Das ist so ein Spruch.
Mhm,
also ich denke mal, das, was ich jetzt interpretiere, ist nicht immer eins zu eins eine Abbildung von dem, was ich sehe, sondern es ist eine Interpretation.
Na gut, liegt das aber nicht auch an der Malerei als solche? Und dass es ja eine Form von Eskapismus im Bild ist, dass es dann schöner ist?
Ja, aber es ist eben auch, dass ich bestimmte Dinge weglasse oder verändere. Ja, also ich würde zum Beispiel jetzt nicht alles malen, wenn wir jetzt zum Beispiel, haben wir immer so Diskussionen auch mit den norddeutschen Realisten, wenn wir dann unterwegs sind, wo wir dann sagen.
Ach, mit denen zieht ihr durch die Lande und malt, ja?
Genau, und okay. dann gucken wir uns die Bilder am Abend an und dann sagt der eine, ja, und da ist das Auto gewesen und das musste ich jetzt malen. Dann sagen wir, ja, aber es sieht doch doof aus. Warum hast du es nicht weggelassen?
Mhm.
Ja, es war da. Es musste so sein.
Mhm.
Und dann sage ich eben, das ist eben nicht so. Ich versuche dann mal so ein bisschen eine andere Meinung reinzubringen und sage dann, nee, also das, was jetzt dem Bild nicht tauglich ist, das lasse ich weg.
Mhm.
Ja, und zum Beispiel kann es auch sein, dass ich bei einem Haus, was eben nicht beleuchtet ist, irgendwo ein Licht einsetze, was gar nicht da ist. Also weil ich denke, dass es dem Ganzen noch eine andere Spannung gibt. Oder eben beim Himmel, jetzt in der Seelandschaft oder in den Bergen, plötzlich ein Licht reinsetze, was ich mir aus einer anderen Situation mal gemerkt habe. Weil ich habe ein fotografisches Gedächtnis für Licht. Und das ist für mich auch sehr essentiell wichtig, weil, wie gesagt, das Licht ändert sich ja immer in der Landschaft ganz massiv. Und da kann es dann eben schon wirklich passieren, dass man auch in Teufels Küche kommt, ja, wenn man dann merkt, so, oh weh, jetzt zieht ein Gewitter auf, wo ist mein Licht? Und da ist es dann gut, wenn man weiß, wie die Schlagschatten waren, wie die Farbtemperatur war. Und das kann ich dann alles auch reproduzieren, selbst wenn es nicht so war. Ich habe neulich mal, habe ich in Frankfurter Allee, hatte ich mal ein Atelier gehabt und dann wollte ich den Strausberger Platz malen. Da war so eine tolle Stimmung, so eine Gegenlichtstimmung mit schwarzen Wolken. Und dann habe ich meine Farben geholt und als ich anfing, fing es an zu regnen. Und dann habe ich dieses Bild einfach aus der Erinnerung, vor Ort natürlich, sonnig zu Ende gemalt. Obwohl ich keine Minute vorher, also während des Malens, irgendwie Sonne hatte. Ich war am Ende klitschnass.
Und du kannst im strömenden Regen trotzdem, hält die Ölfarbe, ja. Also es hat sowas Archaisches, ja?
Ja, ja.
Interessant.
Ja, ich bin dann halt durchgefroren und völlig nass und so, aber glücklich.
Aha. Und die, das macht der Leinwand und der Farbe und so, das macht ihm alles nichts, ja?
Nein.
Schnee, Eis.
Das ist in der Regel kein Problem und es ist ja im Gegenteil noch spannend. Also jetzt, als ich hier St. Agnes gemalt habe, das war ja im September, da waren ja auch ein paar Blätter auf die Leinwand drauf geweht worden. Und wenn ich irgendwo an der Küste male und dann der Sand noch raufwegt, ich habe zum Beispiel in Island gemalt auf so einem Vulkan und dann musste ich 200 Höhenmeter die ganzen Leinwände und Farben hochschleppen. Da war ich auch schon mal fast 2 Stunden mit dem Aufstieg beschäftigt und dann habe ich oben die Bilder alle, die fertigen, auch einfach gelassen. Und dann ist der permanente Wind, der da ja fegt, hat dann den Sand und die Asche vom Vulkan quasi auf das Bild gefegt. Und das Interessante ist, dass dadurch eine ganz andere Struktur entsteht. Und das lasse ich halt eben auch zu. Also wenn es mich stört, ändere ich es. Aber in der Regel finde ich das gerade toll. Oder wenn sich Schneekristalle mit der Farbe vermischen. Oder der Regen gibt zum Beispiel dem Bild der Oberfläche eine ganz starke Mattheit.
Mhm. Ja. Welcher Künstler hat nochmal seine Bilder immer der Witterung nochmal ausgewählt?
Der Munk.
Ne? Munk,
der
genau.
Die Ostkur immer gemacht.
Richtig.
Ja, das ist ja noch brutaler gewesen, er hat ja die ganzen Leinwände im Regen rausgestellt.
Ne? Ja.
Und dann waren die Farben so verwaschen. Aber
wie lange hat er die im Regen gelassen?
Mal einen ganzen Winter.
Ach komm, so lange, ja? Okay, ah ja.
Und dann passiert sowas. Also es ist schon ein ziemlich brutaler Umgang. Aber
ja.
Andererseits finde ich das schon sehr, sehr reizvoll, auch mit solchen Sachen zu leben und darauf zu reagieren. Also sozusagen wird die Natur Teil des Bildes.
Ja, ja.
Teil des Prozesses.
Super, Christopher. Vielen Dank, dass du uns mit auf die Reise genommen hast, wie deine Bilder entstehen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich auch.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.